Zur nächsten Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Jedes Jahr feiert die katholische Kirche am 2. Februar, also genau 40 Tage nach Weihnachten, das Fest der Darstellung des Herrn, welches volkstümlich auch Maria Lichtmess, früher Maria Reinigung, Purificatio Maria genannt wird. Wenn Sie mehr über die Bedeutung, den Hintergrund, die Entstehung und den Brauchtum des Festes erfahren wollen, dann lade ich Sie zum Beitrag mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier ein und wünsche Ihnen bei dieser Thematik ganz viel Erbauung. So begrüße ich Pfarrer Matthias Rey bei Radio Gloria herzlich.
Grüß Gott. Ich möchte zum Anfang gerade klarstellen, wegen dem Ablauf im Leben Jesu und dem Ablauf der kirchlichen Feste. Da schnell ein Blick auf den Osterkreis. Beim Osterkreis, da werden die Festtage genau gefeiert, wie es in der Heiligen Schrift offenbart ist. Das beginnt schon beim Osterdatum. Also das Osterfest wird ja immer gesetzt auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Also man hat dort wirklich den Mondkalender. Das wissen Sie ja, das Osterfest ist nicht immer am gleichen Datum, weil man wirklich den jüdischen Kalender berücksichtigt und das Fest dann feiert, wie es eben damals gefeiert wurde. Damals gab es ja schon das Pascha-Fest in der jüdischen Religion und das wurde ja dann von dem Fest und vom Fest der Auferstehung Jesu überdeckt. Und dann feiert man also am Palmsonntag, den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Der ist eben geschehen, eine knappe Woche, bevor er dann gekreuzigt wurde. Man feiert den Hohen Donnerstag, den Karfreitag, dann das Fest der Auferstehung, dann 40 Tage darauf das Fest Christi Himmelfahrt und dann 10 Tage darauf eben das Hohe Fest von Pfingsten. Also all diese Zählung der Tage beziehen sich auf die Heilige Schrift. Beim Weihnachtskreis ist das eigentlich nur so beim jetzt eben besagten Fest der Darstellung des Herrn im Tempel. Das war wirklich 40 Tage nach Christi Geburt. Das steht so im Lukas-Evangelium. Aber die anderen Feste, die sind nicht so gerichtet. Also das beginnt schon beim Weihnachtsdatum. Es war nie kirchliches Dogma, dass wir glauben, dass Jesus in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren wurde. Das steht nirgends in der Heiligen Schrift und es ist auch kein Dogma. Wir feiern einfach die Geburt Christi in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Und dann folgen ja eine ganze Reihe von Festen, die ja klar nicht in der Abfolge sind. Also am Tag nach Weihnachten ist der Stephanstag, da feiern wir den ersten Märtyrer, das ist jedem klar, das ist geschehen nach der Himmelfahrt Christi, dass der Stephanus gesteinigt wurde. Dann feiern wir das Fest des heiligen Johannes, des Lieblingsjüngers von Jesus, der ja nicht ein blutiges Martyrium erlitten hat, sondern sozusagen eben dieses weiße Martyrium, die Hingabe des ganzen Lebens. Und dann feiern wir das Fest der unschuldigen Kinder, das ja eben missverständlich meint man, das sei kurz nach der Geburt Jesu geschehen. Und viele Leute, viele Gläubige haben das nicht klar, wie die Reihenfolge ist. Also sie denken, Jesus ist geboren, dann sind die drei Könige gekommen oder eben die Weisen oder die Sterndeuter, eigentlich ganz genau übersetzt, aus dem Morgenland. Aber wir sehen ja schon dort, also die Sterndeuter, die feiern wir am 6. Januar, aber das Fest der unschuldigen Kinder am 28. Dezember. Also das ist ja jedem klar, der Kindermord von Bethlehem ist nach dem Besuch der Sterndeuter geschehen. Aber wir feiern ihn vorher. Also der Weihnachtskreis hat eine andere Dynamik. Und aus dieser anderen Dynamik kommt dann oftmals diese fälschliche Anschauung, dass die Flucht nach Ägypten stattgefunden hat und dann dass die Darstellung im Tempel nach der Rückkehr aus Ägypten. Und das ist natürlich so nicht möglich. Also im Leben Jesu war die Reihenfolge ganz klar folgendermaßen. Also Jesus wurde geboren, dann kommt der Besuch der Hirten und dann hat sich die heilige Familie in Bethlehem eingerichtet. Weil als dann die Sterndeuter aus dem Morgenland kamen, da heißt es, sie kamen in das Haus. Also sie kamen nicht zum Stall, nicht zur Krippe, sondern Maria und Josef hatten sich in einem Haus niedergelassen und sie wären wahrscheinlich wohl dort auch geblieben, wenn da nicht eben diese Bedrohung durch König Herodes dazwischen gekommen wäre. Und dann heißt es auch weiter im Matthäusevangelium, dass König Herodes alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten ließ, genau gemäß den Beschreibungen der 3, also sind ja vielleicht auch mehr gewesen, der Sterndeuter aus dem Morgenland. Also er ließ nicht einfach sozusagen alle Kinder bis 2 Jahren töten, um sicher zu sein, dass das Jesuskind dabei ist und dann hat er noch ein bisschen zugefügt, sondern er wusste, dieses Kind muss nicht ganz 2 Jahre alt sein. Also es wäre mal interessant, eine Darstellung, der Besuch der Könige mit dem Jesuskind, das zum Beispiel auf dem Schoß der Mutter Gottes steht oder das ihnen vielleicht sogar entgegenläuft und in einem Haus, in einer Wohnung sich befindet, die liebevoll eingerichtet ist von Maria und Josef. Und die Darstellung im Tempel, die geschah eben 40 Tage nach der Geburt. Ob das vom Stall aus geschehen ist oder bereits von dieser Wohnung aus, die sie dann gemietet oder weiß ich wie bekommen haben, das können wir nicht wissen. Auf alle Fälle war das noch vor der Flucht nach Ägypten, dass Jesus zum Tempel gebracht wurde. Und zwar aus 2 Gründen. Also einerseits wird im Buch Levitikus vorgeschrieben, und das zitiert dann der Evangelist Lukas, jedes Männliche, das den Mutterleib öffnet, soll dem Herrn heilig heißen. Und um ein Opfer zu bringen, nach der Vorschrift im Gesetz des Herrn. Also das Kind wird dargebracht als Erstlingsgabe. Wäre es ein Tier, müsste es geschlachtet werden. Und ist es eben ein Knabe, dann wird er zum Tempel gebracht. Und dann das Opfer, das ist das Reinigungsopfer für Maria. Also dieses Reinigungsopfer, das auch im Buch Levitikus vorgeschrieben wird, das 40 Tage nach der Geburt eines Knaben soll die Mutter für die Mutter ein Reinigungsopfer dargebracht werden. Sehr interessant, dass Maria und Josef das alles gemacht haben. Also gerade dieses Reinigungsopfer hätte ja Josef und auch Maria sagen können, das brauchen wir nicht. Diese Geburt, die war ja wunderbar, die war unblutig, die war ohne Schmerzen. Also das gibt es ja auch ein Gebet in der Heiligen Messe, wo es heißt, dass Jesus, die Geburt Jesu hat die Jungfräulichkeit der Mutter nicht gebrochen, sondern geheiligt. Also wir dürfen, das ist Glaubenslehre, annehmen, dass eben die Geburt Jesu geschehen ist, ohne dass die Jungfräulichkeit von Maria dabei angetastet worden ist. Also so wie die Menschwerdung wundersam ist durch den Heiligen Geist, so ist es eigentlich für den gläubigen Menschen kein Problem, auch anzunehmen, dass die Geburt auf wunderbare Weise geschieht. Abgesehen von dem, dass Jesus niemals Maria einen Schmerz zugefügt hat. Die Schmerzen, die Maria ertragen hat, war immer wegen der Ablehnung Jesu durch die Menschen und nicht von Jesus selbst verursacht. Also hätten sie gute Gründe gehabt zu sagen, dieses Reinigungsopfer, das brauchen wir nicht. Und die Darstellung dieses Knaben im Tempel, die brauchen wir auch nicht, weil er ist ja Sohn des Allerhöchsten. Was wollen wir da noch in den Tempel gehen? Aber das geschah eben, weil Jesus hat sich Maria und Josef anvertraut. Übrigens ist das auch ein wichtiger Grund der Weihe an Maria oder auch der Weihe an Josef. Also Jesus selber hat sich ganz Maria und Josef anvertraut, dass sie alle Gesetze an ihm erfüllen. Das heißt, er wollte ja nicht nur ein bisschen Mensch werden, sondern Mensch werden mit allen Konsequenzen. Also er hat sogar eben die Konsequenzen der Sünde auf sich genommen, dass er gestorben ist, gelitten hat und so weiter. Und somit hat er auch wollte Gott, dass alle Gesetze an Jesus eingehalten werden, dass er sich sozusagen in die Schar der Sünder einreiht. Wie er das dann aktiv tut, auch bei seiner Taufe. Er reiht sich ein in jene, die sich von Johannes taufen lassen, zur Reinigung ihrer Sünden. Das ist etwas ganz, ganz Bedenkliches, wenn wir da denken, Jesus hatte das nicht nötig, diese Taufe, aber in seiner Menschwerdung wollte er wirklich ganz an diesem Punkt kommen, wo wir sind, um uns zu erlösen. Und zu diesem Erlösungswerk gehört auch diese Darstellung im Tempel, gehört auch das Reinigungsopfer für Maria. Diese Gesetze wurden ja dann alle eigentlich aufgehoben in einem dreifachen Sinn. Also aufgehoben im Sinne, Jesus hat diesen Gesetzen einen neuen Sinn gegeben, also es wurde aufgehoben auf eine höhere Ebene. Die Gesetze sind aufgehoben, das heißt geborgen in Christus, und sie sind aufgehoben, eigentlich alle kultischen Gesetze, nachdem der Vorhang im Tempel zerrissen ist beim Tod Jesu am Kreuz, sind alle kultischen Gesetze des Alten Bundes dahingefallen. Also sie haben einen neuen Sinn, also die Lämmer, die geopfert wurde, das findet dann den Höhepunkt im Lamm Gottes, das geopfert wird. Und die ganze Vielfalt der Opfer, all die Vorschriften, finden eigentlich dann die Zusammenfassung in der Feier der heiligen Eucharistie, des einen Opfers Jesu, das immer gegenwärtig ist in dieser Welt. Und auch das Opfer im Tempel hat dann eigentlich seinen Zweck verloren und findet dann eben die Erfüllung im Messopfer. Aber im Leben Jesu wurden all diese Gesetze des Alten Bundes eingehalten, denn so wollte er uns erlösen, indem er alles durchgangen ist. Und somit dieses Fest, also seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil offiziell bezeichnet als Fest der Darstellung des Herrn. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, dieses Fest so zu nennen, weil doch die Reinigung Mariens, die ist doch eher im Hintergrund, wenn wir an die Darstellung des Herrn denken. Und dann gibt es aber noch die Bezeichnung Maria Lichtmess. Und die ist ja auch noch gebräuchlich und macht durchaus Sinn, weil bei dieser Darstellung im Tempel begegnen Maria und Josef mit dem Jesuskind dem Greisen Simeon. Ich lese da aus dem Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, Vers 27 und folgende. Es kam im Geiste, also er, der Simeon, kam im Geiste in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um es nach dem Brauch des Gesetzes an ihm, zu tun, nahm er es in seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun entlässest du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Und dieses Licht, das da offenbart wird, das Licht für die ganze Welt, Jesus, das wird dann gefeiert eben bei diesem Fest der Darstellung des Herrn im Tempel. Das Licht, das die Heiden erleuchtet. Und um das zum Ausdruck zu bringen, machen wir eben die Lichterprozession am 2. Februar. Und es werden alle Kerzen gesegnet, die dann während des Jahres in der Liturgie gebraucht werden, oder auch Opferkerzchen, die von den Leuten dann angezündet werden, und auch jegliche Kerzen, die man zu diesem Fest bringen kann. Und ein Heiliger aus der Antike sagt, niemand soll sich dieses Fest entgehen lassen, wo wir das Licht der Welt feiern. Und da muss es in der frühen Kirche ganz große, eindrückliche Prozessionen gegeben haben. Leider ist das ein wenig aus dem Brauch geraten. Auch in meiner Pfarrei, auch schon in früheren Pfarreien, habe ich immer versucht, dieses Fest zu betonen. Aber es wird eigentlich relativ wenig besucht. Und das ist dann eine Schwierigkeit. Wie soll man das wirklich feierlich zelebrieren, wenn dort 15 Leute kommen? Wie soll man da eine Prozession organisieren, ein Lichtfest? Das ist ein wenig die Schwierigkeit. Also ich möchte Ihnen sehr empfehlen, schauen Sie dann am 2. Februar, dass Sie dieses Fest, dass Sie da irgendwo an einem Gottesdienst teilnehmen können. In den meisten Pfarreien wird ja doch dann irgendwie eine Lichtfeier gemacht. Dieses Maria-Lichtmess, das sozusagen dann eigentlich so wie ein Abschluss ist des ganzen Weihnachtskreises. Das Weihnachtsfest findet ja offiziell nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Ende am Sonntag nach dem Fest der drei Könige, also am Sonntag, das ist dann das Fest der Taufe des Herrn, also das heißt zwischen dem 7. und dem 13. Januar findet das der offizielle Abschluss des Weihnachtsfestes statt. Aber es hat noch so eine weihnachtliche Stimmung. Also man kann durchaus auch zu Hause zum Beispiel die Krippe noch stehen lassen bis zu diesem Fest Maria Lichtmess, zum Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, der 2. Februar, der da so ein, wie nochmals ein abschließendes Fest ist, das einen direkten Bezug hat zu Weihnachten. Ich möchte dann nachher noch kurz eingehen, dann auf die Weissagung des Simeon an Maria, ein Schwert wird deine Seele durchdringen, und auch noch auf die Prophetin Hanna, die da auch noch im Lukas-Evangelium erwähnt wird.
Ave Maria von Schubert, gespielt von Pfarrer Matthias Rey und Peter Rey, seinem Bruder, in der Kollegikirche in Schwyz. Freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken von Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier über das Fest der Darstellung des Herrn. Und jetzt nach der Pause geht es um den Propheten Simeon und Hanna. Und wir freuen uns auf die Gedanken von Pfarrer Matthias Rey.
Also der Evangelist Lukas, das lesen Sie übrigens alles nach bei Lukas im zweiten Kapitel, die Geburt Jesu, der Besuch der Hirten und dann die Beschneidung Jesu, die Namensgebung und dann eben die Darstellung Jesu im Tempel. Also das kann man sich sehr leicht merken, das ist Lukas 2, 22. Lukas 2, 2, 2 beginnt das, die Darstellung Jesu im Tempel, und dann gibt es dann doch eigentlich eine recht lange Beschreibung. Und dann heißt es eben, wie bereits erwähnt, Kapitel 2, Vers 25, und siehe, es war in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und Heiliger Geist war über ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geoffenbart worden, er werde den Tod nicht sehen, bevor er den Messias des Herrn gesehen habe. Und dann kommt eben dieser greise Simeon, man darf ihn durchaus auch einen Propheten nennen, weil er dann Wahrheiten gesagt hat, die man eigentlich nur sagen kann, wenn man Einsicht hat in die Geheimnisse Gottes. Ein Prophet muss ja nicht unbedingt nur über die Zukunft reden, sondern er kann auch Wahrheiten offenbaren, die die Gegenwart betreffen. Simeon hat aber auch über die Zukunft ausgesagt. Und dann heißt es dann, Kapitel 2, Vers 34, und Simeon segnete sie, also Josef und Maria und Jesus, und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Falle und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, auf das die Gedanken aus vielen Herzen offenbar werden. Also dieses Schwert, es wird ja auch gesagt, dass dieser Moment wird ja als der erste Schmerz Mariens verehrt. Also die Schmerzen Mariens beginnen eigentlich hier, wobei sie aber natürlich schon vorher begonnen. Also Maria wusste ja, dass das Ablehnung finden wird. Sie kannte ja den Tempel. Interessant ja, dass Maria in den Tempel gegangen ist, obwohl sie gewusst hat, dass dort viele Diener sind, die nicht wirklich in Gehorsam gegenüber dem Herrn ihren Dienst verrichten. Wirft auch ein Licht auf die heutige Kirche. Das war auch damals so. Also diese Diener im Tempel, diese Priester, diese Schriftgelehrten, die haben wirklich nicht alle oder vielleicht sogar nur wenige im Willen Gottes gelebt. Und trotzdem, Maria kommt zum Tempel und da wird ihr offenbart, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Also das, was sie wahrscheinlich schon geahnt hat, das macht ihr Simeon offenbar. Es ist tatsächlich so, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und dieses Schwert hatte dann Maria schon mal massiv durchdrungen, als eben Jesus gesucht wurde vom König Herodes. Er wollte das Kind töten. Und dann natürlich im ganzen Wirken Jesu war das immer wieder präsent. Interessant ist, dass die beiden Male, wo geschildert wird von Lukas, dass Maria in den Tempel kommt, beide Male wird ihr das Leiden offenbart. Also hier durch den greisen Simeon und das andere Mal durch Jesus selber. Als sie ja Jesus gesucht hatten, den 12-jährigen Jesus, und dann im Tempel finden, und dann sagt Maria, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich, wir haben dich gesucht mit Schmerzen. Und dann sagte Jesus, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und dann heißt es, das ist eine ganz mystische Aussage, und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen sprach. Also Jesus konnte nicht einfach nur den Tempel gemeint haben, denn das hätten sie ja verstanden. Also Maria und Josef, die waren ja nicht dumm. Also die hatten ja schon tiefe geistliche Erfahrung ein Leben lang und vor allem damit Jesus zusammen während der Schwangerschaft und bei der Geburt und so weiter. Also Jesus hat da mehr gemeint als den Tempel. Er meinte vor allem sein Zusammensein mit den Schriftgelehrten. Also, dass er dort sein muss, wo Leiden und Kreuz auf ihn warten. Wenn Maria sagt, wie konntest du das antun, dann meinte sie wohl auch nicht nur, dass sie Jesus 3 Tage lang suchen mussten, sondern dass er ausgerechnet dort in dieser Brut von Eifersucht und von Missgunst sitzt. Also Maria ist sicher erschrocken, denn sie wusste genau, wenn dieser 12-jährige Knabe jetzt Bewunderung auf sich zieht, dann wird das sehr schnell umschlagen in Missgunst und Eifersucht. Das war ihr klar, sie kannte den Tempel. Also beide Male, wo berichtet wird im Lukas-Evangelium, wie Maria in den Tempel kommt mit Jesus oder zu Jesus, beide Male wird offenbar, hier ist Leiden und Kreuz. Licht auf die gegenwärtige Kirche. Viel Leiden und Kreuz kommt ja nicht von außerhalb gegen die Kirche, sondern von innerhalb der Kirche. Also viele Priester leiden unter ihren Bischöfen. Viele Gläubige leiden unter Gemeindeleiterinnen, unter Priestern und so weiter. Das ist eine Dynamik, die war schon damals da und die heißt auch heute da. Da sollen wir uns nicht verwundern. Das Leiden, das Kreuz ist gegenwärtig innerhalb der Kirche mehr noch als von außen. Natürlich gibt es Christenverfolgung in anderen Ländern, vor allem durch den Islam heutzutage, aber auch immer noch durch den Kommunismus in China, Nordkorea dürfen wir nicht vergessen und andere Länder wie Kuba, wo die Kirche wirklich auch heute noch unterdrückt wird oder die Christen sogar massiv verfolgt werden. Aber insgesamt meine ich doch, dass das Leiden innerhalb der Kirche größer ist. Oder auch Priester, die leiden, weil die Gläubigen ihre Angebote nicht annehmen. Das Gekreuzigtsein, übrigens ein Punkt, wo Mutter Teresa sehr darauf besteht, also wenn ich darunter leide, dass ich ein Beichtangebot mache und dann dieses Angebot nicht genutzt wird. Natürlich, ich kann da beten während dieser Zeit, die Zeit ist nicht verloren, aber es schmerzt doch, dass ich weiß, ich könnte lossprechen und die Menschen, die erkennen nicht einmal ihre Sünden oder sie wollen es gar nicht sehen, sie geben sich gar nicht die Mühe, darüber nachzudenken, was sie zu beichten hätten. Und dann dieses Gekreuzigtsein, das ist auch Nachfolge Christi und auch dies innerhalb der Kirche. Also das Leiden ist nicht so groß, dass ich daran denke, dass es vielleicht Muslime gibt in meiner Pfarrei oder Andersgläubige, sondern von den eigenen, also jene, die sogar in der Kirche praktizieren und die verursachen dann dieses Leiden, dass sie nicht wirklich alles wahrnehmen, alles in Empfang nehmen, was die Kirche durch seine Priester schenken könnte. Natürlich auch umgekehrt wird es Menschen geben, die irgendwie leiden wegen irgendwelchen Verhaltensweisen von mir. Auch ich bin ja ein sündiger Mensch. Also das ist so, innerhalb der Kirche dieses Leiden, dieses Kreuz. Und das war schon damals so. Das war damals so bei Maria und das war damals so bei Jesus. Also die Römer haben zwar Christus gekreuzigt, aber die Juden, also sein eigenes Volk, die Religiösen, die haben dieses Kreuz, diese Kreuzigung gefordert. Und das ist ja auch heute so innerhalb der Kirche. Leider ist es ja immer wieder so, dass die Bischöfe ihre Stäbe nicht brauchen, um die Schäflein gegen den Wolf zu verteidigen, sondern sie brauchen die Stäbe, um die Hirten zu schlagen und die Schäflein in Zucht zu halten. Ja, es ist natürlich auch schwierig, wenn man in dieser Position ist. Ich möchte es ja nicht machen müssen, aber ja, das ist schon eine Sache, wo das Leiden innerhalb der Kirche, das ist ein großes Geheimnis und sozusagen die Fortsetzung der Menschwerdung Jesu. Also Jesus hat gelitten und hat dann den Auftrag seinen Jüngern gegeben. Und die Jünger, die sind ja alle als Märtyrer gestorben, außer Johannes. Und Johannes, der ist in der Verbannung gestorben. Und dann gibt es natürlich einen Übergang zwischen der Verfolgung durch das jüdische Volk oder vor allem die jüdischen Gelehrten hin zur Verfolgung, zur ganz großen Verfolgung durch die Römer. Ich nenne das immer dann eine romantische Verfolgung, weil dort wirklich der Antichrist sichtbar wurde und die Christen verfolgt wurden durch ausdrücklich Ungläubige. Natürlich auch dies sehr schmerzhaft, aber das ist ein Aspekt, den wir irgendwie nachempfinden können. Aber das andere, das gibt immer wieder Schwierigkeiten und das gehört zum Kreuz und auch dieses Kreuz sollen wir aufopfern, wenn wir leiden darunter, dass Bischöfe ihre Pflichten nicht wahrnehmen, dass wir nicht verteidigt werden nach außen, dass wir leiden unter den Situationen in den Pfarreien und so weiter, das sollen wir aufopfern. Das ist das Leiden, so wie es Jesus auch getragen hat, von seinem eigenen Volk, von den eigenen Religiösen. Also nicht irgendwie Juden, die weit weg waren vom Glauben, sondern jene, die die Führung inne hatten. Unter denen hat er am meisten gelitten. Und das kommt zum Ausdruck eben der Simeon, der sagt, Maria, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und es kommt dann nochmals zu Ausdruck beim 12-jährigen Jesus, wo er ihnen sagt, das sind ganz mystische Worte, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Also nicht nur der äußere Tempel, sondern auch diese innere Brut, die sich da im Tempel befindet und eben Gott mehr wehtut als jene, die gar nicht in den Tempel kommen. Und dann tritt noch ausdrücklich eine Prophetin auf. Ich lese da weiter im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 36 und folgende. Es war da auch eine Prophetin Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascher. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Ja, solche Kirchenmäuse, die gibt es ja auch heute, vor allem an großen Wallfahrtsorten, die sich ständig im Heiligtum aufhalten und wirklich ihr Leben dem Opfer und dem Gebet widmen. Und das war diese Hanna. Leider wird nicht berichtet, was sie gesagt hat. Sie weissagte, heißt es. Aber es wird berichtet, diese Perfektion dieser Frau. Also 7 Jahre verheiratet. 7 ist eine heilige Zahl. 4 und 3. 3 ist eine göttliche Zahl. 4 die Zahl der Schöpfung. Norden, Süden, Westen, Osten. Und 7 ist dann diese Zahl der Vollkommenheit. Und sie hatte ein Alter von 84 Jahren. Also der Evangelist schreibt das nicht einfach so als Zeitungsinformation, sondern auch hier will er zeigen, ein perfektes Alter. Also 7 mal 12. 12 auch eine heilige Zahl. 3 mal 4. 7 ist 3 plus 4. Also 7 mal 12 Jahre alt ist diese Hanna. 84 Jahre. Also diese Frau, ein Symbol für die Hingabe an Gott, ein Symbol des lebendigen Gebetes, das Gebet, das sich zugleich aufopfert und Gott schenkt, diese Frau kommt zu Jesus hinzu und weissagt über ihn. Das ist auch ein Aspekt in der Heiligen Schrift im Lukas-Evangelium. Übrigens möchte ich das noch zum Schluss noch erwähnen. Im Zusammenhang mit dem Fest der Darstellung des Herrn im Tempel und auch zugleich das Reinigungsopfer für Maria. Übrigens 2 Turteltauben hat der Josef dargebracht. Das ist das Opfer, für arme Leute, sonst wäre da ein Lämmlein dabei gewesen, aber er hat diese zwei Tauben gebracht, weil sie eben arm waren. Aber eben was der Lukas betont, ist die Gesetzestreue. Also das eigentlich, das Lukas-Evangelium ist ja ein Evangelium, das gerichtet ist an den Beamten Theophilus. Lukas schreibt ja, ich habe mich bemüht, um alles der Reihe nach aufzuschreiben, um es dir, lieber hochverehrter Theophilus, zu berichten. Und dieses hochverehrter, wie es übersetzt wird in verschiedenen Bibeln, ist, entspricht einem griechischen Wort, das vor allem eine Anrede, eine Höflichkeit, Anrede eines Beamten bedeutet. Also dieser Theophilus war ein römischer Beamte und Lukas wollte ihn überzeugen von der Richtigkeit des christlichen Glaubens. Also dass der christliche Glaube nicht im Widerspruch steht zum Judentum, weil eben Jesus die jüdischen Gesetze eingehalten hat und vor allem auch seine Eltern in seiner Kindheit. Und dann die Apostelgeschichte ist eigentlich dann die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es wiederum, ich schreibe dir, hochverehrter Theophilus, was dann alles weiter geschehen ist, ist dann eigentlich eine Verteidigungsschrift für den Apostel Paulus, der ja damals in Rom in Gefangenschaft war, in einer Mietwohnung. Er wurde zuvorkommend behandelt vor dem Kaiser, also das war noch vor der römischen Christenverfolgung. Und das Ganze hat dann wahrscheinlich bewirkt, dass dann eben Paulus freigesprochen wurde. Also dass der Kaiser gesehen hat, eigentlich die jüdischen Anklagen gegen Paulus, die haben keine Berechtigung. Jesus ist ein korrekter Jude. Und gegen den gibt es nichts anzuklagen. Diese Ankläger sind ja dann offenbar nicht in Rom erschienen und Paulus wurde dann von der Anklage freigesprochen. Also der Kirchenschreiber Eusebius schreibt darüber, dass Paulus von den jüdischen Anklagepunkten freigesprochen wurde und dann noch 10 Jahre gewirkt hat, ehe er dann eben hingerichtet wurde. Das waren dann bestimmte Umstände und dann wurde er ja eben im Jahr 66, 67 oder 68 wurde er dann unter der großen ersten Christenverfolgung unter Kaiser Nero, wurde Paulus und Petrus auch hingerichtet. Das heißt also, das ist jetzt nur noch nebenbei gesagt, aber auch ein wesentlicher Punkt, dass dieses ganze lukanische Werk niedergeschrieben und abgeschlossen und veröffentlicht ist etwa im Jahr 57 nach Christus, also schon sehr bald, also als all das geschah, wurde das als Verteidigungsschrift geschrieben. Und darum betont auch Lukas diese Gesetzestreue. Also auch als sie in den Tempel kamen, heißt es, es kam die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose. Und dann brachten sie Jesus. Und dann heißt es im Vers 39 von Kapitel 2, sozusagen als Abschluss dieser Darbringung Jesu im Tempel, nachdem sie alles nach dem Gesetz des Herrn erfüllt hatten, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Also Lukas lässt dann den ganzen Besuch der Weisen aus dem Morgenland lässt er aus und geht dann über in die Kindheit Jesu nach Nazareth. Das ist noch interessant, also Lukas und Matthäus zu vergleichen. Matthäus beschreibt eigentlich die Geschichte der Geburt Jesu aus Sicht des heiligen Josef und Lukas beschreibt es aus Sicht der heiligen Mutter Gottes Maria. Das also noch zum Schluss, dieses Betonen der Gesetzestreue in Lukas hat auch einen Hintergrund, dass er einem römischen Beamten klar machen möchte, dass Jesus ganz und gar in der jüdischen Tradition aufgewachsen ist, was auch der Wahrheit seiner Menschwerdung entspricht. Er ist Mensch geworden im von Gott auserwählten Volk und ist dort aufgewachsen mit dessen Gesetzen. Und erst dann der Tod am Kreuz hat das neue Gesetz der Christen in die Welt hineingebracht. So möchte ich Ihnen jetzt noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Jetzt segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für diese schönen Gedanken über das Fest Darstellung des Herrn. Und Radio Gloria wünscht dir, Pfarrer Matthias Rey, und der ganzen Gemeinde einfach reicher Gottes Segen und möge dir immer wieder unter den Schutz der Mutter Gottes gestellt werden. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die nächsten Sendungen mit dir, Pfarrer Matthias Rey. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier über das Thema Darstellung des Herrn. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen im Studio in Baldegg. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Mein Name ist Andrea Marti. Bleiben Sie behütet in Gottes Hände.